Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit mir und...
Und mit mir.
Mit Christina. Ja, wir haben ein paar Fragen für euch zusammengesammelt und den Anfang macht Jürgen.
Genau, Jürgen hat eine ganz kurze Frage. Er fragt, gibt es einen gesundheitlichen oder bekömmlichen Unterschied zwischen Hefeteig und nur Sauerteig?
Einfache Frage, erfordert aber eine etwas längere Antwort und ganz erschöpfend beantworten kann und möchte ich das auch gar nicht, weil Gesundheitsthemen immer so ein bisschen heikel sind. Ne? Erstens ist ein Brot, das man mit Gesundheit claimt, ein Claim, den man im Verkauf zumindest gar nicht so einfach tätigen darf. Da gibt es EU-Recht und zweitens sind wir auch keine Ärzte oder Mediziner, die sich damit in die Tiefe beschäftigt haben. Aber so ein paar allgemeine Dinge können wir natürlich sagen. Grundsätzlich ist weder die Hefe noch der Sauerteig schädlich für einen normalen, gesunden Menschen. Und die Hefe selbst ist auch nichts Schlimmes. Ne? Manch einer unterstellt mir das manchmal, weil ich immer auf so wenig Hefe bestehe in meinen Rezepten. Aber die Hefe selbst ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Zeit, die sie klaut. Und je weniger Hefe wir nehmen, umso mehr Zeit hat der Teig zu fermentieren. Und das, was da passiert bei den Fermentationsprozessen, das ist eigentlich das, was das Brot letzten Endes gesünder macht als ein anderes Brot, das vielleicht mit viel Hefe gebacken ist. So, das zum Einstieg. Was passiert dann im Brotteig, also wenn er fermentiert? Das Korn bringt ganz viele Bestandteile mit, die wir Menschen und auch das ein oder andere Tier nicht wirklich verarbeiten können, weil wir darauf evolutionär nicht getrimmt sind, ausgebildet wurden sozusagen. Und wir müssen also einen Weg finden, diese Stoffe, das sind Pflanzenabwehrstoffe, müssen einen Weg finden, diese Stoffe abzubauen und für uns verwertbar zu machen. Also da als berühmtes Beispiel gilt da immer die Phytinsäure. Die kann Mineralstoffe an sich binden, ist eine sehr feste Verbindung. Und wenn wir jetzt das Korn, im besten Fall sogar Vollkorn, einfach so essen, schnell gebacken, dann haben wir von diesen Mineralstoffen nichts. Im Gegenteil, diese Verbindung ist noch in der Lage, weil sie nicht gesättigt ist, in der Lage, Mineralstoffe aus dem Körper rauszuziehen. Um mal so ein Angstbeispiel zu nennen. Das passiert natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das muss man schon regelmäßig so zu sich nehmen, damit man da einen negativen Effekt spürt. Aber es gibt Studien dazu aus den 80er Jahren, zum Beispiel, als sehr viel Vollkorn falsch gegessen wurde. Da gab es Mangelerscheinungen, obwohl man sich mit Vollkorn ernährt hat, was den Mineralstoffhaushalt angeht. So, und um das zu umgehen, lässt man dem Teig die Zeit, die er braucht, denn das Korn gibt uns die Stoffe, die in der Lage sind, diese Verbindungen zu knacken mit. Das sind Enzyme. Und wenn wir denen die Zeit lassen, die Stoffe aufzuknacken, umzubauen, abzubauen, dann haben wir was davon. Dann haben wir also einen Mehrwert oder keinen Nachteil, den wir hätten mit einem schnell gebackenen Brot. Also mit einem Brot, in dem viel Hefe ist. Die andere Frage ist ja nun von Jürgen, gibt es einen Unterschied zwischen Hefeteigen und Sauerteigen, also Broten aus Hefe und Broten, die mit Sauerteig gelockert sind, aus gesundheitlicher Sicht? Ja, den gibt es definitiv, aber ich möchte jetzt gar nicht sagen, das eine ist gesünder als das andere, aber es gibt bei Sauerteigbroten mehr Vorteile, als sie bei langzeitgeführten Hefebroten bestehen. Ein wesentlicher Vorteil ist die Säure, denn die Säure oder übersetzt der pH-Wert, der niedrige pH-Wert, der aktiviert wieder Enzyme, die in Hefebroten nicht so stark aktiv sind, die dann zum Beispiel die Mineralstoffe freisetzen. Also wir haben einen viel effektiveren Abbau von Bestandteilen des Korns oder Umbau von Bestandteilen des Korns, die uns zum Positiven gereichen. Und wir haben auch eine Beeinflussung der Stärke. Wer also jetzt zum Beispiel mit seinem Blutzuckerspiegel Probleme hat, also ich denke da an Diabetes, der wird merken, dass er mit reinen Sauerteigbroten, vor allem im Weizenbereich, bin ich jetzt, einen langsameren Blutzuckerspiegelanstieg hat als bei einem Hefebrot. Und das und noch viele andere Dinge mehr führt dazu, dass wir große Fans von Sauerteigbroten sind, aus gesundheitlicher Sicht, aber eben auch, und darum geht es vor allem, zumindest bei allen, die jetzt keine Probleme haben mit Brot, aus geschmacklicher Sicht. Achso, noch ein ganz kleiner Einschub, kleiner Buchtipp, gar nicht in eigener Sache, sondern wer sich da näher befassen will mit Brot und Gesundheit und den Problemen, die manche Menschen mit Broten haben, mit Weizen haben, mit anderen Getreidesorten haben, der sei verwiesen auf ein kleines Buch in Blau im Springer Verlag erschienen von Professor Schuppan. Ich kann gerade den Titel nicht wiedergeben, aber wenn ihr nach Professor Schuppan, wie die Schuppe, bloß mit AN am Ende, sucht, und das ist so ein blaues Büchlein, da geht es um ATIs und andere Stoffe, die im Getreide sind, mit vielen Fallbeispielen, dann werdet ihr fündig.
Die nächste Frage kommt von Peter. Peter schreibt, ich starte gerade mit dem Brotbacken und verwende erstmal meinen Römertopf. Das Brot mit Weizenmehl aus deinem Buch hat gut funktioniert. Nun habe ich das Hausbrot gebacken. Die ersten Schritte waren super und dann habe ich den gewässerten Topf mit Deckel in den Backofen zum Aufheizen gegeben. Leider klebte das Brot nach Fertigstellung am Boden. Der Topf ist innen glasiert. Muss ich ihn von innen mit Öl einstreichen oder lieber das Brot doch auf dem Pizzastein backen?
Ja, also ich habe es gerade spontan dazu tendiert, die letzte Aussage zu bejahen. Also auf einem Pizzastein, auf einem Brotbackstein kommt nicht unbedingt das bessere Ergebnis raus, gleichwertiges Ergebnis raus, wenn man bedampft. Aber man ist viel flexibler, was man da backt. Ne? In so einem Topf kann man halt ein Brot backen, was ungefähr die Topfform hat, also rund oder lang. Aber bei Baguettes und so Geschichten hört es dann schon auf. Also man ist mit dem Stein viel freier in dem, was man backt. Das aber nur am Rande. Es geht ja eigentlich darum, warum das da geklebt hat. Wenn der Topf gewässert ist oder der Teig klebrig, also keine Mehlschicht hat ringsrum, also irgendwie feucht ist, also wenn der Finger dran klebt, sage ich immer, dann ist die Gefahr auch groß, dass das im Topf anfängt zu kleben. Zumal, wenn der Topf nicht heiß war, in dem Fall war er heiß, aber er war eben auch gewässert. Das war das Problem. Wer im Gusseisentopf backt, kennt das Problem vielleicht auch. Auch da können die Teige ankleben, wenn sie vorher auch am Finger geklebt hätten mit der Unterseite. Also es ist schon wichtig, dass der Teig beim Formen eine leichte Mehlschicht ringsrum hat, dass also immer so eine leicht trockene Haut am Teigling ist, auch von unten. Und dann klebt es nicht. Also dann muss man auch den Topf nicht weiter präparieren. Dann muss man ihn nicht bemehlen, man muss ihn auch schon gar nicht einölen. Es geht dann einfach so, den Teig da reinfallen zu lassen. Und gut ist beim Römertopf, da gab es mal eine Versuchsreihe bei mir. Im Blog ist das noch nachzulesen, wer da mal die Suche anwirft im Blog. Römertopfbrot hieß das, glaube ich. Da habe ich ausprobiert, wie das Backen im Römertopf am besten funktioniert. Auf jeden Fall mit Deckel, das war die Quintessenz. Aber er muss auch nicht gewässert werden. Das bremst letzten Endes eigentlich die Wärmezufuhr ab. Und wir wollen ja die Wärme im Topf haben. Insofern lasst den Topf einfach ungewässert und er wird mit aufgeheizt. Dann kommt der Laib rein und auf geht's. Die Gefahr bei Römertöpfen im Backofen ist natürlich immer, wenn der vergleichsweise kalte Teigling dann da reinfällt, dass der Temperaturkontrast so groß ist, dass irgendwann ein Riss entsteht und das Ding auseinanderfällt. Deshalb rate ich beim Brotbacken eher zu einem Gusseisentopf oder eben zum Backstein, zum Pizzastein, als zum Römertopf. Der Römertopf ist aber super geeignet, um Brot zu lagern. Das am Rande.
Die nächste Frage kommt von Birgit und da geht es um Sauerteig. Sie schreibt, da ich des Öfteren unterwegs bin und den Sauerteig nicht immer rechtzeitig auffrischen kann, muss ich ihn letztendlich wegtun und einen neuen Sauerteig ansetzen. Das braucht dann immer viel Zeit. Außerdem ist die Ansatzmenge, selbst die Hälfte, immer sehr groß, zumal man für ein Brot ja nur ein paar Gramm benötigt. Meine Fragen daher: Erstens, kann man von einem fertig gereiften Sauerteig kurz vor dem Backen des Brotes einen Esslöffel Teig abnehmen, diesen aufbewahren und eventuell auch einfrieren und diesen dann einen Tag vor dem nächsten Brotansatz noch einmal auffrischen? Oder als zweite Variante, wenn man einen Trockensauerteig nimmt, der jederzeit verfügbar ist, wie viel Gramm würde man dann zum Beispiel für ein Kilo Brotlaib benötigen?
Fangen wir mit der ersten Frage an. Das ist einfach beantwortet, da kann ich einfach Ja sagen, denn das wäre die traditionelle Art und Weise, wie man mit Sauerteig umgeht. Man setzt also irgendwann mal einen Sauerteig aus Mehl und Wasser an und hat ihn dann, backt damit Brot und immer wenn der reif geworden ist für das Brot, für den Brotteig, dann nimmt man sich eine kleine Portion ab nämlich genau die, die man vorher dazugegeben hat, damit der Sauerteig Sauerteig wird. Und dieses bisschen Sauerteig, das war jetzt hier bei Birgit in der Frage ein Esslöffel, den nimmt man sich weg, lagert ihn kalt im Kühlschrank. Für ein, zwei Wochen ist das überhaupt kein Problem. Und führt dann wieder Mehl und Wasser dazu, macht den Brotsauerteig draus, denkt dran, das wieder abzunehmen, also vergisst es nicht, würde ich sagen. Und so geht das immer weiter. Es ist ein Kreislauf, unendlich lässt er sich weiter treiben. Gebrochen wird der Kreislauf dann immer, wenn man wirklich vergisst, diesen Esslöffel wegzunehmen, weil dann hat man keinen mehr. Dann kann man im Notfall noch, wenn man es gerade noch merkt, vom reifen Brotteig noch was wegnehmen. Da ist zwar Salz drin, aber wenn man dann in den nächsten Wochen immer weiter wieder mit Mehl und Wasser das ansetzt, dann passiert da schon nichts. Aber das ist halt die große Gefahr, ne? Und man ist dann auch relativ beschränkt in dem, was man backt. Wenn man immer das Gleiche backen will, immer das gleiche Rezept, immer die gleiche Menge, dann geht das. Aber schon allein, wenn ich dann plötzlich die doppelte Teigmenge herstellen will, brauche ich auch die doppelte Sauerteigmenge, habe aber nur die einfache Anstellgutmenge, dieser Esslöffel, den ich da weggenommen hatte das letzte Mal. Und dann fängt schon an, ne? Dann fangen die Probleme an. Deshalb tendiere ich dazu, und das ist ja auch in dem Buch, das Birgit da zitiert hat, so beschrieben, das Anstellgut immer unabhängig vom jeweiligen Backen zu führen. Das macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit und man hat auch ein paar mehr Reste als bei dieser traditionellen Variante, aber ist dann doch auf der einen oder anderen Seite sicherer dabei und hat immer eine aktive Kultur. So, dann ein kleiner Einschub noch zur Lagerung. Ich hatte ja schon gesagt, ein, zwei Wochen sind überhaupt kein Problem für so ein Anstellgut im Kühlschrank, aber es muss dann halt auch wirklich kalt stehen. Wer dann länger weg ist, bei Birgit weiß ich nicht, wie lange sie weg ist, aber es klingt relativ lang. Auch das hält so ein Roggensauerteig zumindest locker aus. Also 3, 4, 5, 6 Wochen sind auch kein Problem. Wenn er in einem Behälter steckt, der verschlossen ist, möglichst fest verschlossen ist und in der kältesten Ecke, die der Kühlschrank zu bieten hat, im Zweifel dann auch den Kühlschrank lieber mal ein bisschen kälter stellen. Also 5 Grad oder drunter, unter 0 bitte auch nicht, aber irgendwas zwischen 1 und 5 Grad passen, dann passiert ihm nichts und er wird dann auch nach 4 oder 6 Wochen noch eine gewisse Aktivität haben. Natürlich nicht mehr die, die er am ersten Tag hatte, aber er hat noch eine und dann frischt man auf. Vielleicht auch lieber 2, 3 Mal, wenn man dann wieder backen will. Dann ist er wieder bei alter Qualität. Die Frage mit dem Trockensauerteig, die wollte ich fast überhören, weil das ist viel mehr Aufwand als die Geschichte, die ich jetzt gerade beschrieben habe. So ein Trockensauerteig, egal ob er jetzt noch aktiv ist oder nicht, er muss erstmal wieder reaktiviert werden. Ein inaktiver Trockensauerteig kann auch reaktiviert werden. Das dauert in aller Regel fast genauso lange, wie wenn man so einen halbwegs aktiven Sauerteig wieder reaktiviert. Aktiven Trockensauerteig meine ich, weil man dann einfach einen spontanen Sauerteig wieder herzieht. Also es dauert dann auch 3, 4, 5 Tage. Man sieht dummerweise der Verpackung nicht an, ob er aktiv ist oder inaktiv, also bei welcher Temperatur der getrocknet wurde. Also Trockensauerteig einfach nur in den Brotteig zu geben, das bringt gar nichts, es sei denn, es ist ein Hefebrot mit Sauerteig, dann kann man natürlich aus geschmacklichen Gründen den Trockensauerteig nehmen, wenngleich er auch nicht so toll schmeckt wie ein eigener, selbstgezüchteter, frischer Sauerteig. Ansonsten wäre die Thematik, man schaut sich an, wie viel Sauerteig brauche ich denn für das Brotrezept? Nehmen wir mal an, das sind vielleicht 200 Gramm insgesamt. Dann würde ich diese Menge halbieren. Das wären also 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser ungefähr in diesem Roggensauerteig, nehmen wir jetzt als Beispiel. Und um den aufzufrischen um den anzusetzen, steht ja auch eine Anstellgutmenge im Rezept. Das sind jetzt mal in meinem Beispiel 10 Gramm Anstellgut und diese 10 Gramm Anstellgut muss ich mir aus dem Trockensauerteig herziehen. Ich würde dann also beispielsweise erstmal 20 Gramm Mehl, 20 Gramm Wasser und 5 oder 10 Gramm von diesem Trockensauerteig nehmen, das anmischen, schön warm alles halten und warten, bis da was anfängt zu blubbern. Und wenn es dann blubbert, dann frische ich das nochmal auf mit mindestens mal 10 oder 20 Gramm Wasser und Mehl und einem Klecks aus diesem blubbernden Etwas. Und das, wenn das reif ist, das ist dann mein Anstellgut für den Sauerteig, den ich für den Brotleib brauche. Also ist schon eine ganz schöne Prozedur. Das ist einfacher, wenn man dann irgendwo im Kühlschrank noch so ein Fässchen, Gläschen mit altem Anstellgut hat. Und wenn das 4 Wochen alt ist oder 6 Wochen, dann ist es immer noch schneller reaktiviert, als wenn ich das mit einem gekauften Trockensauerteig versuche.
Wir müssten vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Salzsauer dazu machen, wenn man die erste Variante verwendet, dass man von dem fertigen Brotsauerteig was abnimmt, dann funktioniert das genau so lange, wie man eben kein Salz im Sauerteig verwendet. Wenn man die Salzsauerführung nimmt, die häufig in den Roggenrezepten von Lutz drin sind, dann geht das nicht mehr, weil sich dann die Mikroorganismen an diese Salzzufuhr gewöhnen. Und der Überraschungseffekt, der da ausgenutzt wird beim Ansatz des Brotsauerteiges, nicht mehr funktioniert. Also man kann dann zwar den Sauerteig weiterführen, aber man kann dann im Brot selbst die Salzsauerteigführung nicht mehr machen, sondern müsste dann eine ganz normale Einstufenführung machen, also im Zweifel dann nur 10% Anstellgut, also in Bezug auf das Sauerteigmehl verwenden und kein Salz. Und dann das Salz am Ende wieder im Hauptteig zugeben. Dann würde auch diese Variante funktionieren.
Ja, ich vermute, dass Birgit das Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig hat, dann wäre das jetzt eine Information, die für sie nicht relevant wäre, aber für alle anderen, die nach klassischen Rezepten backen, also mit Sauerteig und so weiter, dann ist es natürlich wichtig, weil der Effekt tatsächlich nur einmal oder zweimal funktioniert und dann hat sich das Mikrobiom im Sauerteig daran gewöhnt, was da los ist.
So, dann kommen wir zu Emil. Emil schreibt, ich habe schon diverse Brote gebacken mit Hilfe ihrer Rezepte. Der Geschmack ist in der Regel gut. Ich habe jedoch immer das Problem, dass die Brote zu wenig aufgehen. Meine Brote sind sehr kompakt im Vergleich zu den Bildern in den Büchern. Und ich weiß nicht weshalb. So habe ich in den letzten Tagen Baguettes hergestellt nach Krume und Kruste. Und einerseits, schreibt Emil, habe ich sie genau nach Rezept gemacht, aber dann in einem weiteren Versuch neben der Frischhefe auch noch Weizensauerteig zugegeben. Das Resultat war aber in puncto Volumen dasselbe. Bei der Herstellung der Baguettes ist Emil noch aufgefallen, dass er beim Ausrollen mit Kraft arbeiten musste, da sich die Baguettes immer wieder zusammenzogen. Der Teig hatte also sehr hohe Spannung. Und auch war auch wenig gegangen. Und er fragt, was läuft hier falsch?
Ja, so aus der Ferne kann das viele Ursachen haben. Ich zähle erstmal so ein paar allgemeine Ursachen auf. Wenn so ein Brot nicht gut aufgeht, im Ofen jedenfalls nicht gut aufgeht und sehr kompakt bleibt, dann denke ich zuallererst daran, dass der Teig zu fest war oder nicht reif genug. Und wenn er nicht reif genug war, dann kommen gleich die nächsten Möglichkeiten, dann schaut man sich vor allem erstmal nach der Temperatur um. Also hat die Teigtemperatur gepasst? Und da sind wir eigentlich schon bei einem wichtigen, wenn nicht dem wichtigsten Thema, weil die Teigtemperatur von Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern in aller Regel, vor allem in der Anfangszeit, sträflich missachtet wird, weil sie ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Ist ja auch nur so eine kleine Zahl in einem großen Rezept. Aber das ist eine wichtige Größe, weil die bestimmt, ob die Zeiten, die dann im Rezept eingestellt sind und vorgegeben sind, ob die einzuhalten sind. Wenn die Teigtemperatur nur 1-2 Grad unterschiedlich ist, gehen wir davon aus, dass sie jetzt zu kalt war, dann verlängern sich die Reifezeiten deutlich. Und wenn ich dann trotzdem nach der vorgegebenen Zeit das Brot einfach in den Ofen schiebe oder vorher forme und später dann halt in den Ofen schiebe, dann ist einfach der Reifezustand so, dass das Brot klein und kompakt bleibt, weil gar nicht genug Gas drin ist, um da ein Volumen zu entwickeln. Das heißt, hier würde ich Emil zuallererst raten, die Teigtemperatur zu prüfen beim nächsten Mal, wenn er den Teig wieder herstellt und zu vergleichen, ob die identisch ist mit der, die im Buch steht. Wenn das so ist und das Ganze ist dann trotzdem am Ende zu kompakt, dann wäre die zweite Idee, dass es eventuell am Mehl liegt. Er hat ja auch beschrieben, dass die Teiglinge relativ viel Spannung haben und sich wieder zusammenziehen beim Ausrollen. Das wäre ein Indiz dafür, dass er ein sehr kleberstarkes, sehr wasseraufnahmefähiges Mehl hat. Da würde man dann gegensteuern, indem man den Teig ein bisschen weicher macht und oder ihn ein bisschen reifer werden lässt, damit der Teig durch die mehleigenen Enzyme und auch durch die Enzyme der Mikroorganismen ein bisschen stärker abgebaut wird. Also ein bisschen dehnbarer wird, ein bisschen nachlassender wird, um ihn besser formen zu können und auch um mehr Gas und besser Gas im Teig halten zu können. Das spielt natürlich irgendwie beides zusammen. Also die Beobachtung, dass der Teig sich wieder zusammenzieht und auch gar nicht so gut aufgegangen ist, kann natürlich auch mit der Teigtemperatur zusammenhängen. Wenn die zu kalt war, dann entsteht dieser Effekt auch. Vielleicht war es auch beides, weiß man nicht. Ne? Also man kann mal auf die Mehlpackung gucken, ist ja ein Weizengebäck hier, dann unter Protein schauen oder Eiweiß, wie hoch der Gehalt ist. Wenn er so zwischen 10% und 12% liegt, dann ist alles in Ordnung. Wenn er über 12% liegt, dann kann man schon mal kurz skeptisch werden und überlegen, ob es vielleicht doch am zu starken Klebergehalt liegt. Dann müsste man wirklich ein bisschen mehr Wasser zugeben und die Teigreife etwas intensivieren, also ein bisschen länger reifen lassen. Das sind so die zwei Hauptpunkte, die mir jetzt einfallen dazu. Ansonsten generell, wenn sich irgendwas zusammenzieht, was sich nicht zusammenziehen soll beim Formen, dann hilft es immer, den Teig länger liegen zu lassen. Hier ist ja wahrscheinlich, ist ein Baguette-Rezept, genau, ist eine Zwischengare eingeplant. Das heißt, es werden erstmal diese Zylinder geformt, die liegen dann eine Weile im Leinentuch. Und diese Zwischengare im Leinentuch dient genau dazu, die Teiglinge wieder zu entspannen. Und wenn sie noch nicht entspannt genug sind, also sich gar nicht ausrollen lassen, dann lässt man sie einfach länger im Leinentuch liegen, bis sie schön entspannt sind, nicht mehr, keine Spannung mehr haben und sich ganz locker ausrollen lassen. Wenn man es mit Gewalt probiert, dann geht, so da schon Gas drin ist, das Gas wieder raus, die Porung wird feiner, im Zweifel reißt die Teighaut ein, gibt also kein schönes Endergebnis.
Ich glaube, wenn Emil darauf achtet, also vor allen Dingen auf die Temperatur, wenn er sich an die Zeiten hält, ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Zusammenhang zwischen Temperatur und Zeit. Also, dass man sich wirklich an die Zeiten im Rezept nur dann halten kann, wenn wirklich die Temperatur passt. Und ansonsten muss man nach und nach Teiggefühl entwickeln, so dass man nicht mehr sich sklavisch an die Zeiten hält im Rezept, sondern wirklich guckt, was sagt der Teig mir, was muss ich als nächstes tun.
Ja, Hans-Joachim ist dran.
Genau, Hans-Joachim ist seit über 30 Jahren Bäckermeister, selbstständiger Bäckermeister, schreibt er, und er arbeitet genauso lange mit dem Secova Backferment. Und genauso lange, schreibt er, gelingt es mir nicht, meinen Sauer unter einen pH-Wert von 4,5 zu bekommen. Ich prüfe das mit Lackmuspapier und der Wert liegt immer zwischen 4,5 und 5. Ich halte dabei die Vorgaben von Secova so gut wie es geht ein, aber es geht halt nicht unter 4,5. Hast du eine Idee, wie der pH-Wert weiter runtergeht?
Die Lösung liegt eigentlich schon quasi in der Beschreibung drin. Wenn man sich an die Verpackungsanleitung hält von Secova, dann bekommt man ein ganz mildes Lockerungsmittel. Das ist ja der Sinn dieses Backfermentes. Backferment ist letztlich auch nur ein Sauerteig, aber eben ein sehr milder. Und in der Anleitung stehen dann eben auch Führungsparameter, die dazu führen, dass er sehr mild wird. Also er wird relativ warm geführt zum Beispiel, warm und weich. Und wenn man davon wegkommen will, wenn man das also sauer haben will, dann wendet man die ganz normalen Parameter an, Stellschrauben an, die auch für jede andere Sauerteigführung greifen. Nämlich man macht den Ansatz fester, also man nimmt weniger Wasser, oder man führt ihn kälter, also schon die Wassertemperatur kälter, aber auch die Reifetemperatur kälter. Man könnte auch, wenn das jetzt nicht sowieso schon der Fall ist, mit Vollkornmehlen arbeiten, das macht das auch ein bisschen saurer. Aber wichtig ist eigentlich die Temperatur und im Zweifel die Teigausbeute des Ansatzes. Und dann kommt man über kurz oder lang auf einen niedrigeren pH-Wert und kriegt dann auch ein etwas komplexeres Brot, würde ich es mal nennen. Also nicht so ein mildes irgendwas, was eher einem Hefebrot ähnelt, sondern schon ein Brot, das eher in Richtung Sauerteigbrot geht.
Dann kommt jetzt Kai, wieder so wie Jürgen, mit einer kurzen Frage, die aber eine etwas längere Antwort erfordert. Kai fragt, wie kann ich normale Rezepte auf Hefewasser umstellen?
Also die Langfassung habe ich, glaube ich, schon mal in den häufigen Fragen im Blog beschrieben. Würde ich aber jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich setze mal an. Also Hefewasser ist ja ein Gemisch aus Wasser und wilden Hefen, die man sich irgendwo hergeholt hat, in aller Regel von Früchten oder Blüten. Die Anleitung, die steht aber definitiv im Blog in den häufigen Fragen. Und wenn man jetzt ein Heferezept findet, das einem gefällt, dann kann man natürlich die Hefe rausschmeißen, die böse gesagt die Industriehefe rausschmeißen und dafür Hefewasser nehmen. Das Schwierige daran ist, dass das Hefewasser deutlich, deutlich weniger Hefen enthält pro Maßeinheit als ein Stück Hefe. Und das bedeutet, dass man mit deutlich längeren Reifezeiten rechnen muss und dass man vielleicht versuchen sollte, die paar Hefen, die man da im Wasser hat, noch ein bisschen zu vermehren. Deshalb wäre der erste Ansatz, wenn das Rezept, das Ursprungsrezept sowieso einen Vorteig vorsieht, dass man diesen Vorteig mit Hefewasser ansetzt. Und dann würde man einfach das gesamte Wasser, was da im Vorteig steht, rausschmeißen und dafür Hefewasser verwenden und die Hefe natürlich auch rausschmeißen. Und dann dauert das bei Raumtemperatur, wenn es einer für Raumtemperatur ist, bei Raumtemperatur ungefähr zwischen 8 und 12 Stunden. Das kommt ein bisschen auf die Aktivität des eigenen Hefewassers an. Aber er muss dann am Ende genauso blubbern und aussehen wie der Vorteig, der mit normaler Frischhefe hergestellt worden wäre. So, dann hat man da schon mal einen aktiven Vorteig. Da sind die Hefen aktiv, schon auf Hochtouren, was den Stoffwechsel angeht, haben sich auch ein bisschen vermehrt. Und das gibt man dann in den Hauptteig. Aus dem Hauptteig streicht man auch die Hefe raus, die Frischhefe, und könnte dann theoretisch auch noch das Hauptteigwasser mit Hefewasser ersetzen. Der Erfahrung nach bringt das aber nicht so viel, weil einfach die Zeit gar nicht da ist, dass sich die Hefen da so kunterbunt vermehren würden und treiben würden. Also es reicht eigentlich, den Hefewasservorteig einzusetzen als Hefeersatz. Man rechnet dann aber mit deutlich längeren Reifezeiten. Das kommt immer auf die konkreten Parameter an im Rezept. Aber so ganz über den Daumen würde ich sagen, mit der dreifachen Reifezeit kann man locker rechnen. Man kann den Teig auch gerne ein bisschen wärmer machen. Die Teigtemperatur so um die 26 Grad wäre schön für die wilden Hefen. Und dann den Teig auch gerne bei 26, 28 Grad reifen lassen. Also irgendwo einen warmen Ort suchen. Dann kann man diese massive Reifezeitverlängerung ein bisschen beschleunigen. Also, na, das war jetzt vielleicht unlogisch, ne? Also zumindest verkürzen. Dann wird es vielleicht bloß doppelt so lang. Was diese Verlängerung mit sich bringt, ist, dass auch mehr Zeit für die mehleigenen Enzyme und auch für die Enzyme, die die Hefen selbst mitbringen, die wilden Hefen, mehr Zeit bleibt, das Teiggerüst anzuknabbern, also den Kleber zu zerstören oder abzubauen. Zerstören ist vielleicht zu hart gesagt. Es gibt also immer Teige, die weniger Volumen haben als ein vergleichbarer Teig, der mit Frischhefe hergestellt wurde, es sei denn, man verwendet ein recht kleberstarkes Mehl, so wie ich das vorhin bei Emils Frage erwähnt hatte, ne, als sich die Baguette-Teiglinge zusammenzogen. Also wenn das Mehl sehr kleberstark ist, dann ist es auch prädestiniert dafür, für ein Hefewasserbrot geeignet zu sein, weil eben ein relativ starker Kleberabbau oder zumindest Angriff stattfindet und die Teige sehr weich werden, zumindest weicher als mit Frischhefe. Das ist es eigentlich schon. Also nochmal, auf jeden Fall auf den Vorteig setzen. Wenn man ein neues Rezept entwickeln würde, würde man vielleicht auch die Vorteigmenge größer planen, als man das bei einem Frischhefebrot getan hätte, damit einfach mehr aktive Hefen im Hauptteig sind. Im Hauptteig dann gar kein Hefewasser mehr verwenden, sondern die Hefe rausstreichen und den Vorteig als Hefeersatz nutzen. Die Reifezeiten anpassen, da spricht dann wieder das Teiggefühl zu einem. Ne? Man arbeitet sich darauf hin, dass das Volumen, also der Reifegrad, der Reifezustand des Hauptteiges und auch des geformten Teiglings derselbe ist, wie als hätte man Frischhefe verwendet. Und dann schaut man also auf die Uhr, wie lange das gedauert hat, schreibt das auf und fertig ist das umgebaute Rezept.
Genau.
Das soll es gewesen sein. Das ist fürs Erste und auch fürs Letzte die letzte Frage- und Antwortfolge für die nächsten Wochen, weil durch den relativ umfangreichen häufige Fragen-Abteil im Blog und auch durch das Lexikon zunehmend weniger Fragen auftauchen, auch weil wir ja unter den Rezepten schon häufige Fragen verlinkt haben, sodass also weniger Fragen per E-Mail kommen. Wir werden uns also in 4 Wochen mal mit einem anderen Thema beschäftigen, bis wieder ausreichend neue Fragen da sind, um mal wieder eine Frage- und Antwortfolge einzubauen. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Backen.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.